Konkret, wenn bei einer Bewegung 3,5% oder mehr der Gesamtbevölkerung mitmachten, wurde jedes Mal grundlegende Erneuerung erreicht. So lief es in der DDR 1989 und in vielen weiteren Beispielen, die die Studie betrachtete. Obgleich Chenoweth später zugeben musste, dass mit Bahrain 2014 ein Gegenbeispiel aufgetreten war, nachdem dort 100.000 bis 150.000 Menschen, also etwa 6 bis 6,5% der Bevölkerung, erfolglos demonstriert hatten, erklärte sie diesen Ausreißer mit der sehr kleinen absoluten Zahl an EinwohnerInnen des kleinen Wüstenemirats. Dennoch, eine überraschend überschaubare Zahl reichte fast immer aus. Oder kommen Ihnen diese 3,5% nicht auch sehr niedrig vor? Intuitiv gehen wir davon aus, dass es für die schwierige und aufwendige Umgestaltung einer Gesellschaft, wie die Abkehr vom Autoritarismus oder ähnlichen Herrschaftsformen, eine von vorn weg existierende starke Mehrheit braucht, um überhaupt gegen den Status quo anzukommen, der ja oft genug mit brutalen Mitteln verteidigt wird. Man denkt, egal wie heftig die Gegenwehr des Regimes ausfallen mag, um es zu stürzen, müsste sich wenigstens eine knappe Mehrheit oder eine besonders laute, aber große Minderheit erheben und all die Profiteure und Opportunisten, Handlanger und Nutznießer müsste man doch zumindest zahlenmäßig übertrumpfen. Die von Chenoweth und Stephan gefundene Zahl von 3,5% sagt etwas anderes. Die Tatsache, dass sie so niedrig ausfällt, gibt Hinweise darauf, dass Protest eventuell ganz anders wirkt, als man annehmen würde. In Deutschland entsprechen 3,5% der Bevölkerung heute knapp 3 Millionen Menschen. Stellen Sie sich das kurz vor. Über Monate vollziehen 3 Millionen die größten Demonstrationen in der Geschichte des Landes, mit Streiks, Blockaden, öffentlichen Diskussionen. Solche Massen sind kaum vorstellbar, oder? Und spüren Sie auch ein reflexhaftes Misstrauen gegenüber einer solchen kollektiven Dynamik, die schnell außer Kontrolle geraten könnte? Schon Gustave Le Bon, der Begründer der modernen Massenpsychologie, beschrieb die Ballung von Menschen in seinem 1895 erschienenen Standardwerk Psychologie der Masse nahezu ausschließlich negativ. Seine These? In der Masse verändert sich grundsätzlich, wie das Individuum denkt und handelt, sei es, dass es barbarischer oder heroischer wird. In der Masse, so Le Bon, ist das Individuum ein Sandkorn unter anderen Sandkörnern, die der Wind herumwirbelt, wie er will. Wer ist in dieser Metapher der Wind? Angeblich soll Adolf Hitler zu seiner Überzeugung, jede Masse sei durch simple Emotionen wie Liebe oder Hass manipulierbar, auch durch Le Bons Buch gelangt sein. Le Bon selbst glaubt an eine ansteckende Gemeinschaftsseele, die sich der Menschen bemächtigt und sie gegen alle sozialen Normen verstoßen lässt. Diese kulturpessimistische Sicht ist seitdem mehrfach wiederholt, jedoch öfter und valider noch widerlegt worden. Den Mythos der wahnsinnigen Masse entlarvte unter anderem der Soziologe Clark MacPhail 1991 in seiner gleichnamigen Untersuchung von individuellem Verhalten in politischen, sportlichen und religiösen Versammlungen zwischen 1967 und 1987. Das Benehmen der Menschen war demnach durchaus rational und vor allem in politischen Protesten vorhersagbar, da es zumeist geplant und koordiniert erfolgte. Bestehende soziale Normen können zwar mehr oder weniger spontan durch aufkommende neue Normen ergänzt oder überlagert werden, das Schweigen gegenüber einem Diktator oder Regime aufzubrechen und damit Normen zu verschieben, kann sogar der Sinn eines Protests an sich sein. Die selbstgegebenen neuen Sitten beziehen sich jedoch in aller Regel auf den üblichen normativen Kontext der Gesellschaft. Besonders beleidigende Schimpfwörter beispielsweise werden auf einer Demonstration auch dann nicht skandiert, wenn viele Menschen gemeinsam wütend werden. Anders als etwa im Fußballstadion, wo der normative Kontext eben ein anderer ist.